Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 322. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen André.
Moin.
Und zum anderen Theresa.
Hallo.
Ja, André, ich würde sagen, dir gehören heute fast die einleitenden Worte. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt so ein Wunsch eines einzelnen Herren war, aber ich glaube, du bist hier der den Oktalus die Stange hält, oder wie auch immer man das nennen will, der zumindest schon früher schon ein Fable hatte für diesen Unterwasserspaß, sage ich mal. Also den wir heute besprechen, Deep Rising, beziehungsweise in Deutschland ja bekannt als Oktalus, der Tod aus der Tiefe. Ist das auch der Titel, der dir damals geläufig war?
Ja, genau. Ich hab den auch am Anfang halt auf Deutsch so ich zum ersten Mal kennengelernt. Das heißt, ich kannte immer diesen Titel Oktalus. Deep Rising dann eben erst so im Zuge dann später. Filme haben auch Originaltitel kennengelernt. Aber ja, genau. Als ich den Ende der 90er irgendwie mal auf VHS bekommen habe, hieß er Oktalus natürlich, ja. Und ja, ich habe ihn natürlich mehrfach immer wieder in den Ring geworfen, wenn es um Redaktionsplan ging und so, was wir machen wollen, weil das halt so eine Jugenderinnerung ist einfach. Ein bisschen so Richtung wie Critters und so weiter, so ein Film, den hatte ich halt früher mal von meinem Bruder auf VHS bekommen irgendwie und der hat sich irgendwie auch so eingeprägt und ich hatte ihn auch jetzt lange nicht gesehen, das gleich vorwegzunehmen und deswegen wollte ich ihn auch gerne mal wieder revisiten und war dann sehr gespannt eben auch, wie er jetzt heute wirkt und so weiter und bin ja auch großer Creature-Feature-Freund und deswegen war das schon ein Wunsch oder hätte ich gerne mal wieder gemacht und haben wir jetzt und war interessant mal wieder da reinzugucken nach so langer Zeit, weil wie gesagt bestimmt, keine Ahnung, 15 Jahre nicht gesehen mindestens.
Ich habe den jetzt glaube ich zum zweiten Mal gesehen, aber beide Male sind jetzt nicht, also das eine Mal war jetzt vor kurzem und das andere Mal war glaube ich auch erst vor 3 oder 4 Jahren. Dementsprechend habe ich natürlich jetzt nicht diese Nostalgie oder diese Kindheitserinnerung, die da mit drin steckt. Theresa, du hast ihn jetzt, glaube ich, gar sogar zum allerersten Mal gesehen, ne?
Genau, ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen.
Hattest du Erwartungen, also schon im Vorfeld und vielleicht noch nicht sagen, ob sie sich bestätigt haben, aber was hast du gedacht, was wird dich erwarten bei dem Titel, bei dem, ich weiß nicht, was du vorher gesehen hast, bei dem Poster?
Also ich habe gehofft, dass der Film ein bisschen albern ist, weil ich solche Filme eigentlich immer ganz gerne mag, wenn sie ein bisschen alberner sind, weil das für mich in Ernst in der Regel nicht aufgeht, weil das dann doch ja in der Regel ja an guten CGI oder praktischen Effekten scheitert, solche Unterwassermonster auch gut aussehen zu lassen. Dann finde ich das besser, wenn es dann ein bisschen von vornherein ein bisschen albern ist, als dass mir das als komplett ernste Story verkauft wird. Also das war meine Hoffnung zumindest. Und Erwartungen waren halt ansonsten, oder noch eine weitere Hoffnung, dass er einfach hoffentlich nicht so langweilig und zäh wird. Aber irgendwie, ich glaube, das kommt auch durch diesen Podcast, habe ich mittlerweile so einen kleinen Sweet Spot für Filme aus der Zeit. Also was heißt so ein Sweet Spot? Aber ich bin eben nicht mehr ganz so abgeneigt wie früher, weil ich da mittlerweile doch irgendwie ja häufig so eine spaßige Komponente drin finden kann, die ich vorher nicht so gesehen habe. Musste ich erst zu gezwungen werden, offensichtlich ein paar mehr dieser Filme zu schauen. Und jetzt langsam, ja, ich war nicht ganz unabgeneigt, sagen wir es so.
Ja, mein Sweet Spot ist dabei eher die Tatsache, dass ich halt Geschichten mag, die auf dem Wasser oder unter dem Wasser oder bestenfalls auf und unter dem Wasser spielen. Und dementsprechend habe ich da immer schon das Gefühl, ein bisschen, ja, schon irgendwie gefühlt auf 3-Sterne-Niveau zu sein, einfach nur, wenn dieser Fakt schon erfüllt ist. Ich habe André mir nochmal, heute habe ich noch einen Rewatch gemacht einen kurzfristigen von Deep Star Six und von Leviathan, die ja nun deutlich früher gedreht wurden. Ich glaube 1989, irgendwie so in dem Dreh sind, glaube ich, beide gewesen, ne? Ende der 80er Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Du erinnerst dich auch, wir waren ja damals auch in Underwater zusammen. Das ist schon so eine Thematik, da kann man horrormäßig eigentlich sehr viel draus machen, weil, ne, das wissen wir ja, wir haben ja auch mal einen in ganz entfernter Vergangenheit einen Podcast über Seeungeheuer und sowas gemacht. Jetzt werden sich hier endlich einige fragen, was, das gibt es? Mal gucken, ob wir das in den Shownotes wiederfinden. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, da kann man halt viel draus machen, weil halt die Tiefsee, die ist ja noch so unergründet, glaube ich, der quasi im Endeffekt ja der unergründetste Ort unseres Planeten sozusagen. Da wissen wir total wenig drüber wissenschaftlich und auch nicht über die Welt der Lebewesen, die sich dort unbefinden. Und ich glaube, daraus zieht sich allein schon der Horror so ein bisschen, ne?
Ja, absolut. Dieses Unbekannte eben, das finde ich auch, ich bin ja auch so Tiefsee-Fan und interessiert einfach, weil es halt so, es ist halt so ein unergründeter Ort, aber auf unserem Planeten, ne? Also wir gucken halt immer so ins Weltall, dabei gibt es halt unter uns auf der Erde selbst noch irgendwie super viel Fläche, die nicht ergründet ist und da könnten so viele Lebewesen noch leben, die wir noch gar nicht gesehen haben, theoretisch. Das finde ich irgendwie super spannend und deswegen bietet natürlich dieses unbekannte Terrain irgendwie viel, viel Fläche für eben Horror, Sci-Fi und Co., um sich da auszutoben, klar.
Gehen wir rein in Deep Rising, Octalus, der Tod aus der Tiefe, aus dem Jahre 1998, wurde produziert von Hollywood Pictures, Synergy Pictures und Kalimari Productions. Auch so, ich liebe das immer, wenn sie extra Produktionsfilme für einen Film machen. Ist eine US-kanadische Co-Produktion, hat auf Letterboxd eine 3,1 von 5, auf der IMDb eine 6,1 von 10, ist in den USA am 30. Januar 1998 in die Kinos gekommen und am 28. Mai 1998 in Deutschland. Der Film hat ein Budget von sage und schreibe 45 Millionen Dollar inne gehabt, was jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht viel klingt, aber wenn man den Film sieht, wenn man weiß, wann er eben entstanden ist, was da sonst so produziert wurde in der Zeit, kann man schon sagen, eigentlich krass teurer Film. Und ich habe mich auch gefragt, wie der gegreenlightet wurde, also wie das durchgegangen ist mit so einem Budget, so einem Film. Also der hätte zur damaligen Zeit, also ich war wirklich verwundert, dass jemand so viel Geld dafür ausgegeben hat für so einen Film. Vor allem
kam er ja auch nicht nach Mumie. Ne? Hätte ich jetzt gesagt, okay, irgendwie Steven Sommers hätte vorher Mumie gemacht, dann hätte er gesagt, ja gut, ne, der macht gute Sachen, geben wir dem Geld. Aber er war ja vorher und vorher hat er irgendwie so einen Jungle-Book-Verschnitt gemacht. Machen, so ist nicht so, dass er eine Reputation hatte. Das ist schon krass viel Budget, ja.
Ja, und ja, dann ist es leider, und das ist ja oft so, wenn man doch vielleicht ein bisschen Mut und Risiko eingeht, vielleicht auch seitens der Studios, ja, ist halt kolossal gefloppt. Der hat 11,5 Millionen Dollar eingespielt, also nicht mal ein Viertel seines Produktionsbudgets, hat allerdings nicht unbedingt qualitative Gründe, sondern andere Gründe, auf die wir gleich nochmal genauer eingehen werden. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr den auf der spanischen Blu-ray gucken. Kostet 16 Euro. Die deutsche Octalus DVD gibt es für 25 Euro. Aber Theresa, du hast den Film auch auf YouTube gefunden, richtig?
Mhm. Ja, ich war heute, oder nicht heute, vor ein paar Tagen sehr professionell mal wieder unterwegs und hab geschaut, wie ich möglichst günstig diesen Film gucken kann und dachte mir so, ach ja, YouTube. Nett.
Ich glaube, das ist die wichtigste Perspektive, die wir im Angebot haben, weil, wie gesagt, du weißt ja selbst, die meisten Discs, die wir hier immer vorstellen, die gibt es teilweise gar nicht mehr oder nur teuer.
Ja,
und dann ist natürlich die günstige Variante gern gesehen, gerade wenn man den Film halt kurzfristig jetzt für so eine Episode gucken will, also jetzt auch für unsere Zuhörenden, also passt das ja perfekt. Ja,
vor allem auch, wenn man den Film vielleicht nicht kennt, noch nicht weiß, okay, lohnt sich jetzt das für mich da eine DVD mit, wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal aus, mittelprächtiger Qualität für 25 Euro zu kaufen, dann vielleicht lieber erstmal auf YouTube schauen, ob der einem wirklich taugt, bevor man das macht.
Ja. Lasst euch da nicht durcheinander bringen. Wir haben vorhin schon eine hitzige Diskussion, also hitzig ist übertrieben, eine Diskussion gehabt, denn der Film hat unterschiedliche Laufzeitangaben, was mit der, wie André rausgefunden hat, mit der PAL- und NTSC-Umstellung zu tun hat. Also egal, ob ihr jetzt irgendwo die Angabe 97 oder 95 bis 97 Minuten findet oder 105 bis 107 Minuten, das ist beides richtig. Das eine ist die NTSC-Fassung und die kürzere ist die PAL-Fassung, ist aber beide richtig. Also wenn ihr auf YouTube jetzt irgendwas mit 105 Minuten geht, dann ist das schon die richtige Version. Es gibt nämlich nur die eine ungeschnittene Version. Wobei ich das interessant fand, ich habe ein Interview mit Steven Sommers gelesen, der meinte, dass sie den Film damals in den USA im Fernsehen zur Primetime zeigen wollten und das auch durften. Und er war dann sehr verwundert, dass der Film am Ende fast mehr Werbung hatte als Film bei der Ausstrahlung, weil sie einfach eine halbe Stunde aus dem Film rausgenommen haben, weil es halt für die Primetime dann doch ein bisschen zu heftig war. Und sie haben einfach das durch Werbung ersetzt, sodass der Film trotzdem 90 Minuten ging. Dann, das fand ich ein bisschen kurios, wenn man da eine halbe Stunde rausrechnet. Naja, bei uns hat der Film auf jeden Fall eine ungeschnittene FSK 16. Eine Content Note brauchen wir, glaube ich, in dem Fall nicht aussprechen. Es gibt einen Bodycount, es gibt circa 10 richtige Kills im Film, aber insgesamt gibt es über 450 Leichen, die auch gar nicht so unwichtig sind, zumindest was die Spezialeffekte angeht. Theresa, ich würde sagen, in Sachen Brutalität habe ich jetzt eine 3 von 5 vergeben. Der ist jetzt nicht hyperbrutal, aber ich sag mal, ein paar Spitzen sind durchaus schon, ja, doch, die kann man schon als Splatter auch bezeichnen. In Sachen Spannung, Suspense, Grusel bin ich allerdings doch ganz unten in der Skala bei einer 0,5 von 5, weil das ist doch eher, ja, um es schon mal wegzusehen, ein bisschen das, was du auch angekündigt oder dir erhofft hast, dass der Film sich nicht so ernst nimmt und dass der Film auch eher ja fast so ein Abenteuer-Vibe hat, den Steve Summers ja später, André hat schon gesagt, mit die Mumie noch viel deutlicher ausgefahren hat. Aber ich habe da jetzt nicht keine Anspannung gespürt, auch kein Grusel, da sind jetzt keine Szenen bei, so richtige, also es gibt schon ein paar Jumpscares, aber keine Gruseligen in dem Sinne. Also mehr als 0,5 habe ich da jetzt nicht gesehen.
Ja, gehe ich soweit mit. Also Suspense-Faktor auf jeden Fall sehr, sehr niedrig. Und Brutalität ist halt mal wieder dieses Ding. Ich finde dadurch, dass es halt auch nicht so ein ernster Film ist, wirkt es ein bisschen weniger brutal. Aber wenn man das, glaube ich, ganz nüchtern betrachtet, gibt es ja schon auch ein paar Kills bei, die ja nicht von schlechten Eltern sind, kann man sagen.
Ja, André, was willst du sagen?
Ja, gehe ich mit. Also Brutalität, ja, 2,5 bis 3. Wie gesagt, hat so ein paar kleine Härten auf jeden Fall drin. Überraschende auch dann irgendwie, die sehr, weil das halt alles sehr, sehr explizit und schleimig dann ist, punktuell. und Suspense, ja, wenn überhaupt 0,5, ja. Gibt vielleicht ganz kurze Momente, wo du versuchst, einen Spannungsaufbau zu machen, aber es wird eigentlich ganz halt nur geballert und gerannt und Action und ja, von daher wenig Suspense.
Genau, die Beispielfilme haben wir schon genannt. Wer Deep Star Six mag, wer Leviathan mag, wer Underwater mag oder irgendwas in diese Richtung mag, der sollte sich Deep Rising auf jeden Fall mal unvoreingenommen anschauen. Wir gehen jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe, im wahrsten Sinne des Wortes. André, lass uns doch mal starten erstmal mit der Inhaltsangabe, würde ich sagen.
Gerne. Es ist stürmisch auf hoher See, irgendwo im südchinesischen Meer, als Captain John Finnegan, seine Crew und zahlreiche Söldner mit einem Schnellboot kollidieren, das sich vom Luxuskreuzer Argonautica losgerissen hat. Die Argonautica befand sich auf ihrer Jungfernfahrt, bis etwas aus der Tiefsee aufstieg und das Schiff rammte. Die Söldner offenbaren, dass sie das Schiff, dessen Passagiere und die Crew ausrauben wollten, und daher nun das Kommando übernehmen. Billy und Layla aus dem Team von Captain Finnegan bleiben zurück, um dessen Gefährt wieder instand zu setzen. Der Rest geht an Bord der Argonautica und muss feststellen, dass sich dort ein Massaker abgespielt haben muss. Alles ist voller Blut und skelettierten Überresten.
Und auch die Söldner müssen bald feststellen, dass sich etwas Tödliches an Bord befindet. Sowohl an Finnegans Boot als auch an Bord der Argonautica werden nach und nach Crewmitglieder und Söldner getötet. So. Schon bald treffen die Männer auf die Diebin Trillian, die aufgrund eines Diebstahlversuchs in eine Kammer gesperrt wurde und das Blutbad deshalb überlebte. Sie schließt sich dem Team an, ein Teil der Gruppe trifft im Tresorraum auf Canton, den Besitzer der Argonautica, deren Kapitän und weitere überlebende Passagiere. Dabei kommt aus Schreck und Panik zu weiteren Todesopfern auf beiden Seiten. Kenton und Captain Atherton erklären den Söldnern, dass Kreaturen aus dem Meer das Schiff angegriffen haben. Der Twist an der Angelegenheit ist, dass Kenton selbst die Söldner angeheuert hat, um sein unrentables Boot zu versenken und die Versicherungssumme zu kassieren.
In der Folge entwickelt sich ein erbitterter Kampf an Bord der sinkenden Argonautica. Die mit Tentakeln ausgestatteten Monster dezimieren die Crew und Söldner im Minutentakt. Finnegan und Trillian entdecken eine abgelegene Insel, die zur Rettung werden könnte. Finnegans Boot ist jedoch so zerstört, dass eine Abfahrt damit nicht denkbar ist. Der noch lebendige Joey aus Finnegans Crew schafft es gerade so, die Überreste des Boots so zu programmieren, dass der Autopilot in die Argonautica krachen kann, um diese zur Explosion zu bringen. Trillian entdeckt auf dem Kreuzfahrtschiff einen Jetski, mit dem tatsächlich die Flucht gelingen könnte. Darauf Kenton lebt noch und will die Überlebenden an der Flucht hindern. Auf dem Hauptdeck müssen Finnegan, Trillian und Kenton dann feststellen, dass es sich nicht um mehrere Monster handelt, sondern um Octalus, eine einzige riesige Kreatur aus der Tiefsee. Am Ende gelingt es Finnegan und Trillian, auf dem Jetski zu flüchten, während hinter ihnen die Argonautica mitsamt des Seeungeheuers in die Luft fliegen. Die beiden standen auf der abgelegenen Insel und auch Joey hat es noch geschafft, sich zu retten. Doch die vulkanisierte Insel scheint nicht so einsam zu sein, wie sie zunächst schien.
Ja, vielen Dank. Genau, Regie geführt bei diesem Film hat Stephen Sommers, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, der sich ja zumindest für eine ganz kurze Zeit mal als Big Boss des Sommerblockbusters entpuppt hat, denn er hat in der Folge auch noch die Mumie 1 und 2, Andris anderen Lieblingsfilm von Helsing gedreht, G.I. Joe war ja damals auch ziemlich erfolgreich, zumindest an den US-Kasten, und hat den auch, André, ich würde sagen, fast schon ein bisschen sträflich übersehenen Ort Thomas noch gedreht, ne? Der ja durchaus auch eine Kult-Fangemeinde hat mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall. Das war so ein kleiner, ja, Mini-Sleeper, Überraschungshit, will ich nicht sagen. Also, ich fand den auch nur durchschnittlich, aber er hatte viele gute Ideen. Und der ist aber halt wirklich so abgesoffen. Der lief ja auch, glaube ich, am Fantasy Filmfest damals. Und die Stimmen waren halt sehr, sehr zerstreut, so von absoluter Rotz bis, einige fanden ihn auch sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr mittelmäßig. Auch mit Willem Dafoe besetzt und Anton Yelchin, der leider verstorben ist, ja. Und aber das war 2013 und das war halt Sommers letzter Film. Seitdem ist halt gar nichts mehr passiert bei dem.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen vergessen nachzugucken, warum das eigentlich der Fall ist, weil ich meine, er ist ja wirklich mal, obwohl er ja gar nicht so viele Filme in der Summe gedreht hat, aber irgendwie verbindet man ja was mit dem Namen. Ich meine, die Mumie kennt jeder, Theresa, ne? Oder?
Ausnahmsweise sogar ich. Und ich glaube, doch, ich kenne sogar den zweiten Teil. Ja.
Sehr gut. Mhm. Ja, also ich glaube, auf den ersten Teil können sich auch irgendwie alle verständigen. Also ich war ja auch immer, dachte auch so, oh, das ist doch bestimmt Quatsch. Und dann habe ich den wirklich mal bewusst geguckt und muss sagen, es ist ein echt super gute Laune-Film. Ne? Also wirklich ein perfekter Blockbuster, wenn man so will. Und von daher war ich auch ein bisschen überrascht, als ich dann zum ersten Mal gelesen habe, okay, Deep Rising, okay, Stephen Sommers, okay. Mal gucken, was man da so erkennen kann. Ja, und ich meine, es ist ja schön für Stephen Sommers, dass er überhaupt dann noch die Mumie und so weiter drehen durfte, weil wenn man sieht, wie der Film am Boxoffice abgesoffen ist. Und es ist ja leider ein bisschen fehlgeplant gewesen. Also der Film ist tatsächlich, was man vielleicht auch an den Effekten sehen kann, im Sommer 1996 gedreht worden. Und der Film sollte dementsprechend dann Ende des Jahres oder Anfang 1997 in die Kinos kommen. Und es war dann so, dass er dann Anfang 98 in die Kinos kam, also ein ganzes Jahr später, weil das Team für die Digitaleffekte deutlich mehr Zeit benötigt hat als vorgesehen. Und dann, ja, André, wir kennen's, ne? Erstmal Januar, Filmfenster, Releasefenster, da landen eigentlich meistens die Filme, denen man ohnehin kein großes Ergebnis am Boxoffice prognostiziert. Und dann war hier das Problem, wir erinnern uns, wir drehen mal ein bisschen zurück, zumindest die Uhr von uns beiden, von Theresa jetzt nicht so ganz, aber Dezember 97, da war vielleicht ein Film in den Kinos, der auch auf einem großen Schiff im Ozean spielte und der vielleicht damals alle Rekorde brach, die es überhaupt gab, nämlich James Camerons Titanic. Und wenn du dann eben im Anfang Januar einen Film rausbringst, der auch mit dem Schiffsunglück zu tun hat und sich vielleicht schon eine Sättigung, also was heißt vielleicht, gewiss schon eine Gesättigung beim Publikum sich eingesetzt hat, weiß ich nicht, ne? Also denkbar ungünstig, nach so einem Film zu starten.
Ja, ist halt super undankbar, ne? Titanic halt, da ist absoluter Massenhype, Massenhysterie ausgelöst, da kamst du halt nicht dran vorbei und dann säuft halt dann so ein Creature-Feature-Ding im, wie gesagt, selben Grundsetting, anderes Genre, aber Setting, säuft dann wortwörtlich eben ab, ja, also sehr, sehr undankbar für den Film.
Theresa, der Film hinterließ bei mir schon nach ganz wenigen Minuten, vielleicht auch durch den sehr markanten musikalischen oder durch den Score einfach des Films, ein Abenteuerfeeling. Und schon da habe ich gemerkt, okay, ja, man merkt irgendwie schon nach kurzer Zeit dieses Gefühl, was Stephen Sommers dann halt später noch deutlich mehr zur Geltung bringen sollte in die Mumie. Und das, muss ich sagen, hat mir erstmal schon mal gut gefallen, weil, und das ist zum Beispiel der Unterschied jetzt zu diesen anderen Beispielen, die ich vorhin genannt habe, Deepstar Six und Leviathan, die haben diese Lockerheit nicht so ganz. Das sind halt so bierernste Monster-Trash-Filme, wenn man so will. Und hier ist doch schon auch durch die Figuren eine relativ lockere Art zugegen, würde ich sagen, ne?
Da stimme ich dir zu. Also ich war auch irgendwie erstaunt darüber, dass dann da so ein abenteuerlicher Score, Soundtrack auf einmal so im Hintergrund läuft und dachte so, ja, aber ist jetzt auch nicht unpassend. Irgendwie, wenn man eh jetzt mit Atmosphäre nicht so punkten kann, ist es, glaube ich, die bessere Möglichkeit, eher darauf zu setzen, als jetzt irgendwie direkt da die Spannung aufzubauen oder aufbauen zu wollen, wo halt einfach keine ist. Und ja, hat, wie du schon gesagt hast, eher so darauf werden ja auch abgezielt, dass es einfach nicht ganz so ernst ist oder nicht versucht wurde, so super ernst zu sein. Und das kam mir prinzipiell entgegen.
Ja, wir lernen ja rasch, André, dann unsere ganzen Figuren kennen. Auch da gab es zumindest hinsichtlich des Casts ein paar Umbesetzungen. Wir können ja mal einsteigen. Unsere Hauptfigur, unser Held des Films, John Finnegan, der sollte eigentlich von Harrison Ford gespielt werden. Am Ende wurde es dann, jetzt nichts für ungut, die Billigversion mit Treat Williams, der allerdings, muss man auch zugeben, immer so ein bisschen unterschätzt wurde, finde ich, im Laufe seiner Karriere. Ist eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler, zumindest aus meiner Sicht. Der war damals, und das hat mich dann doch überrascht, der war schon 47 Jahre alt, obwohl er, finde ich, wie ich finde, im Film deutlich jünger aussieht. Ist ja tragischerweise im letzten Sommer, also 2023, bei einem Motorradunfall verstorben. Aber ich finde, er macht seine Sache hier eigentlich gut. Er hat auch so ein bisschen so was locker, leichtes, suffisantes. Passt auch das Abenteuer-Feeling perfekt rein, finde ich, bei ihm. Allerdings hat er auch dafür gesorgt, oder beziehungsweise seine Besetzung und die Absage von Harrison Ford hat dafür gesorgt, dass das Budget des Films sich einfach mal halbiert hat. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wir hier ein ursprüngliches Budget von fast 100 Millionen beinahe veranschlagt hätten, was die Sache noch kurioser macht. Aber wie fandst du Treat Williams?
Krass. Ja, das mit dem Motorradunfall war super tragisch halt. War ja auch nicht sein Verschulden, da ist ihm quasi immer die Vorfahrt genommen oder ist halt eben in die Bahn gefahren, super, super schlimm. Mit 71 dann gestorben. Ich fand ihn nicht schlecht, wie du schon sagst, er hat sowas von einer Anführungszeichen billige Variante, aber er ist ja nicht, dass er nichts kann. Ne? Von daher, ich fand irgendwie, er hat gut gepasst in dieses, auch wieder in dieses Abenteuer-Ding. Ich finde, er hat so eine Quartermain- Ästhetik. irgendwie passt das ganz gut zu ihm, so einen verschroffenen Held zu spielen halt. Irgendwie hat gut reingepasst. Also finde ich, war als Lead, also die Lead hat er schon getragen, fand ich, ja. Hat Charisma und ist irgendwie sympathisch.
Er hat so ein bisschen auch so das, ne, es ist ja im Endeffekt auch so eine Rolle, wie sie dann halt auch Brendan Fraser hatte, ne, bei den Mumie-Filmen. So, das ist so dieses, einfach so dieser. Ja, es ist, vielleicht hat Harrison Ford diese Rolle auch zu sehr geprägt. Kann natürlich auch sein, dass man automatisch immer an Indiana Jones denkt, sobald irgendwie ein weißer, brünetter Mann so eine Rolle spielt, ne? Fehlt halt nur noch die Peitsche irgendwie gefühlt, aber ich finde auch, dass er das ganz gut macht. Wie hat er dir gefallen, Theresa? Passt das für dich?
Ja, voll. Also, er ist irgendwie halt so ein bisschen so dieser, ja, weiß nicht, Macker irgendwie. Die Vibes hat er schon auch, als könnte man dem halt auch nichts erzählen irgendwie und als wäre er sich schon auch sehr sicher damit, dass er ein guter Typ ist. Oder ein cooler Typ ist. Aber ich finde, für so eine Rolle in so einem Film passt das auch und war entsprechend da auch zufrieden mit oder zumindest jetzt, sagen wir mal, nicht unzufrieden. Ich finde, er ist gut gecastet für die Rolle.
Du siehst ihn und hast sofort das Gefühl, okay, das ist jemand, der kriegt eine Plot-Armor übergezogen. Also der läuft durch jeden Schuss durch und kann allem ausweichen, was an Gefahr ist, weil er auch so eine leichte Arroganz so hat, ne? Also eine positive Arroganz. Und das fand ich auch ganz gut. Sie haben dann versucht, ihm so einen One-Liner draufzulegen, dass er dauernd die ganze Zeit "Now what?" sagt irgendwie und so. Und das hat irgendwie so gar nicht funktioniert, fand ich. Das war wirklich immer so ein bisschen aufgesetzt. Aber naja, das ist die One-Liner sind ja, glaube ich, die komplette. Also es gibt keine andere Art der Dialogführung in diesem Film als durch One-Liner, hatte ich irgendwie das Gefühl. Aber na gut. Haben wir hier Famke Janssen noch dabei, die spielt eine Diebin und gleichzeitig ja eben auch das Love Interest von John Finnegan. Eigentlich wurde diese Rolle von Claire Forlani besetzt, die ist aber nach kurzer Drehzeit schon ausgestiegen. Die hatte ein paar kreative oder persönliche Differenzen mit Stephen Sommers und Famke Janssen hatte ja halt vorher einen riesigen Erfolg, als sie quasi die Antagonistin in James Bond GoldenEye gespielt hat. Hat ja später dann auch noch Phoenix in den X-Men-Filmen gespielt oder die Antagonistin in Hänsel und Gretel Hexenjäger hatten wir hier auch schon im Podcast besprochen. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan, André, von Famke Janssen, aber in dem Film hat sie mir irgendwie gefallen. Ich fand auch da war das eigentlich glücklicherweise nachträglich ein perfektes Casting, fand ich. Ich finde, das macht sie super.
Ich mag sie ja schon irgendwie sehr. Sie ist nicht die beste Schauspielerin, aber irgendwas, finde ich, hat sie immer. Ich sehe die einfach irgendwie gern. Ich meine, die hat ja auch schon viel Genre gemacht, ne, House on the Hill Remake, irgendwie in Hide and Seek, Faculty natürlich. Irgendwie mag ich die. Irgendwie hat die was, wie gesagt, die ist nicht die beste Schauspielerin, hat halt auch so einen gewissen B-Charme irgendwo, aber halt mit so einer, trotzdem kannst du die auch in Big Budget stecken und es fällt halt nicht negativ auf, so irgendwie. Irgendwie mag ich die auch hier. Hänsel, Gretel, Hexenjäger fand ich sie super mit Jeremy Renner dann im Chor. Deswegen fand ich gut. Ich sehe die irgendwie mal gern.
Ja, ansonsten haben wir hier ein gefühltes Sammelsurium an B-Schauspielern, die man irgendwie alle aus allen möglichen Filmen und Serien kennt. Wir haben Anthony Hill dabei, den kennt man vielleicht, der spielt hier den Kenton, der hat den Dr. Chilton gespielt in Das Schweigen der Lämmer und in Roter Drache zum Beispiel. Wir haben Wes Studi aus Avatar, aus Heat, der mit dem Wolf tanzt, und natürlich meine Lieblingsrolle von ihm in Sagat aus Street Fighter in der Verfilmung mit Jean-Claude Van Damme. Wir haben Clive Curtis dabei, der hat in Avatar 2 zum Beispiel mitgespielt, in den beiden Mac-Filmen, zuletzt auch Training Day.
Cliff Curtis ist wieder die lustigste Besetzung, aber übrigens in dem ganzen Ding wieder, weil der hat wirklich einen Lauf, ne? Also er hat ja die Rising gemacht,
ja.
Dann ein Jahr später wieder Schiff und Horror hat er Virus gemacht.
Ach krass.
Jamie Lee Curtis, ne? Der Alien Sci-Fi Horror. Ja, auch wieder auf dem Schiff. Dann hat, wie du gerade sagst, die beiden Mac-Filme.
Stimmt.
Avatar war ja auch viel Avatar. Wasser. Also irgendwie hat er so ein Wasser-Ding.
Ist auch ein Typecasting.
Voll. Ich habe jetzt auch gerade hier noch den Film Whale Rider.
Auch also noch.
Walreiter. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, ob der jetzt nur so heißt oder ob da tatsächlich auch wieder so viel Wasser im Spiel ist.
Stimmt, ja, hast recht. Ja, sehe ich auch gehört. Ja, auf jeden Fall. Der hat irgendwie so ein Wasserschiffs so eine Welle irgendwie, ja.
Sehr gut. Trevor Goddard haben wir noch dabei. Den kennt man vor allem aus Nur noch 60 Sekunden. Also das Remake quasi mit Nick Cage, aber auch als Kano in der ersten Mortal Kombat-Verfilmung. Da habe ich eine interessante Geschichte zu gefunden. Der ist ja erstmal leider tragischerweise im Alter von 40 Jahren an der Überdosis Heroin gestorben. Aber trotzdem ein witziger Fakt, der mit seinem Tod zu tun hat. Denn er gab immer aus, dass er Australier sei, und er hat auch immer Rollen für Australier bekommen in seinen Filmen. Und bei der Beerdigung stellte sich dann heraus, zur Überraschung aller Anwesenden, dass er eigentlich nur Australien-Fan war, aber gebürtiger Brite war, weil er hat sich einfach immer nur als Australier ausgegeben. Und das, muss ich sagen, fand ich, war dann doch eine ganz versöhnliche Randnotiz bei aller Tragik hinter der Geschichte. Ja, und dann haben wir noch Jimon Honsu dabei, den kennt man ja auch aus Blood Diamond, hat zuletzt ja auch in Rebel Moon wieder mitgespielt, den sehe ich auch immer persönlich sehr gerne. Aber das sind alles keine Figuren jetzt im Film, Theresa, die groß rausragen. Das sind alles so diese typischen Söldnerfiguren, so eine, muss ich sagen, aus meiner Sicht eine relativ unsympathische Gangstertruppe. Fand die auch alle uninteressant, das gab da jetzt irgendwie keine spannende Figur, außer vielleicht noch den Comic Relief Character, den Joey, der von Kevin J. O'Connor gespielt wird, der ja auch später bei Die Mumie von Helsing und G.I. Joe auch mitgespielt hat. Ansonsten die anderen fand ich alle so, trotz der relativ bekannten Gesichter, sehr blass irgendwie.
Ja gut, aber ich glaube, da gibt das Drehbuch auch einfach nicht viel her. Nee. Und es ist ja auch häufig so, wenn man so Söldnergruppen in Filmen hat, dass die eigentlich immer unsympathisch und Kanonenfeuer sind und nicht mehr, außer vielleicht mal so eine einzige Person, die da so ein bisschen raussticht. Entsprechend habe ich da jetzt auch ja nichts anderes erwartet. Hätte man vielleicht auch ein paar Euronen sparen können, wenn man die ein bisschen anders besetzt hätte, ne?
Ja, und im Endeffekt, André, es ist halt so, war die Figurenzeichnung eben typisch für Mitte, Ende der 90er Jahre, ne? Da können wir uns, glaube ich, fast jeden Actionfilm raussuchen, den es da gab, und wir werden das ähnlich wiederfinden, ne?
Ja, komplett. Nimm dir auch irgendwie dann, wir hatten Virus ein Jahr später, aber nimm dir Anaconda kurz davor. Alles irgendwie so. Da muss immer Figuren geben, die laufen halt nur mit, um Waffen zu halten, irgendwann von den, was auch immer, Monstern, Kreaturen gefressen zu werden.
Ja. Jetzt haben wir hier noch den großen Luxusliner, die Argonautica. Da haben sie ja zu Beginn, das war ein bisschen, das irritiert mich jedes Mal, weil du denkst so, okay, man sieht ja erst so, hier Schiff, läuft alles, alles gut, viele Leute drauf. Und dann auf einmal passiert halt dieses Unglück und du denkst halt, oh krass, jetzt kommt jetzt schon so früh dieses Monster und wir sehen jetzt, wie das Monster die da alle wegspachtelt, aber nix da, ne? Wir sehen einmal einfach, wie so eine Kollision stattfindet. Dann gibt's, muss man wirklich sagen, einen bemerkenswerten, sehr großen Stunt, der vielleicht jetzt auf uns relativ unspektakulär wirkt, wenn man den zum ersten Mal guckt, aber da haben sie wirklich mit 450 Statisten und unendlich vielen Stuntleuten da halt diesen Riesenstunt gemacht, wo die Leute da alle wegfliegen mussten von der Reling runter und von irgendwelchen Balustraden und so. Das ist also sehr spektakulärer, aufwendiger Stunt gewesen. Aber da war ich schon ein bisschen, Theresa, ein bisschen enttäuscht, dass das wieder so typisch, da wusste ich schon, okay, das ist wieder ein Film, der hält sein Monster jetzt erstmal bestimmt noch eine Stunde zurück, bevor wir es überhaupt zu sehen bekommen.
Ja, aber vielleicht auch nicht verkehrt, wenn das Monster nicht gut aussieht.
Ja, das wussten die, glaube ich, damals noch nicht.
Ja, okay, aus heutiger Sicht, ja, würde man das, glaube ich, kann man das prinzipiell schon mal vorab so einordnen. Aber ja, gleichzeitig, wenn es halt irgendwie ein bisschen lockerer wäre, wäre jetzt auch ein bisschen cheesy CGI nicht schlimm gewesen. Ja, fragt man sich irgendwie schon, auch, wo dann das Geld irgendwie hingeflossen ist, wenn nicht in das Monster. Ich meine, gut, es ist natürlich eine super aufwendige Kulisse, allein wie viele Leute dort sind. Man kann es sich schon irgendwie erklären, wie das Geld zusammenkommt. Aber ja, ich habe auch gedacht, so, na, wann sehen wir es denn endlich mal? Es dauert nämlich schon echt ganz schön lange. Und ich sag mal so, es ist ja so ein bisschen der Twist, dass es dann nur ein Monster ist und nicht viele verschiedene. Aber es hat mich jetzt auch nicht so sehr gejuckt, dass der Twist richtig reingehauen hätte.
Aber du bist ja auch gut. Du fragst dich, wo das Budget hingegangen ist. Glaub mal, also diese Effekte, die du da siehst, die waren damals so teuer. Also da sind Leute dran beteiligt gewesen, irgendwie von, ich habe das mal rausgeschrieben gehabt, von Dream Quest und von Industrial Light and Magic. Das waren damals also das Nonplusultra an Effektqualität, was man raushauen konnte. Wie ja, das denn nachher, wie das aus heutiger Sicht aussieht, das werden wir definitiv gleich noch raus. Aber da ist definitiv das Budget reingeflossen.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass ich einfach zu dem Zeitpunkt des Films noch nicht gelebt habe und bis ich mir Gedanken über Filme gemacht habe, war das auf jeden Fall schon immer veraltetes CGI. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann einfach so diese Brille, die mich fragen lässt, wo das Geld eigentlich hin ist.
Ja. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, André, dass der Film uns so ein bisschen so ein hohes Tempo vorgaukelt, weil gefühlt passiert ja auch die ganze Zeit irgendwas. Aber wenn man das mal so ein bisschen jetzt wirklich nach Zahlen so ein bisschen aufrechnet, kommen die Gangster erst irgendwie nach 30 Minuten auf der Argonautica an und die Kreatur bekommen wir, glaube ich, das erste Mal, also in Teilen, nach 47 Minuten oder so zu sehen. Also der braucht schon eigentlich ziemlich lang, um in Fahrt zu kommen. Ich würde aber nicht abstreiten, dass der Weg dahin nicht trotzdem unterhaltsam ist.
Ja, das stimmt. Würde ich schon unterschreiben. Also, er ist ein bisschen halt all over the place, aber ich meine, das ist auch die ganze Situation zu schulden. Ne? Es gibt halt einfach verschiedene Stationen, einfach der Auftakt mit den zwei Booten, dem ganzen Chaos, was da losbricht und so weiter, erstmal den Figuren. Aber es ist halt immer Tempo drin. Also er verdödelt halt nichts, so ist, er geht halt schon direkt ziemlich,
Ist verdödeln die andere Seite, das andere Ende des Spektrums bei dir von Anglizismus zu verdödeln?
Ja, ganz recht.
Sehr gut.
Er verplempert da auch keine Zeit, sondern hat immer Tempo, so, das rechne ich ihm an. Und von daher finde ich auch, dass er auf jeden Fall eine Dynamik immer hat, so. Also ist es prinzipiell irgendwie groß spannend oder so direkt? Nein. Weil sie auch recht relativ schnell klar ist, erstmal was das Startszenario ist. Aber wie gesagt, es unterhält. Es hat ein Tempo, es treibt vorwärts und von daher, also langweilig ist es auf keinen Fall. Auch wenn erstmal nicht viel vom Creature-Feature zu sehen ist.
Ja, es ist ja so, es gibt ja trotzdem andere Möglichkeiten. Im Zweifel schießen sie halt auf Menschen, ne? Das tun sie auch in dem Film an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde tatsächlich, André, dass man hier durchaus merkt, dass das, gut, das lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber dass es hier so eine Art Fingerübung für Stephen Sommers weitere Filme war, ne? Ich habe, also was wir anfangs gesagt haben, dieses Abenteuer-Feeling total, aber ich finde auch die Art, wie er den Film aufbaut, die Art, wie er Action in Szene setzt, die Art, wie er mit den Figuren umgeht. Klar, es ist einfach, du hast es vorhin schon gesagt, ne? Eine Abwechslung zwischen Ballern und One-Linern, aber man merkt, das Rezept ist da, er hat es dann halt später noch deutlich verfeinert, ne? Aber man sieht es irgendwie schon so ein bisschen hier, zumindest so. Ich finde, man erkennt ihn wieder.
Ja, auf jeden Fall. Der hat direkt schon so eine Handzeichnung gelassen, weil er halt schon weiß, wie er mit Figuren umgeht, wie er die, wenn auch vielleicht hier und da klischeehaft, aber wie er die charakterisiert, dass, wie wir eben gesagt haben, dass du halt weißt, okay, das ist der Held, der hat den Plot-Armor, ne, der rettet das, der rettet alle am Ende und so weiter. Du hast so den Dulli irgendwie, den bisschen Trotteligen, der ja auch wieder gleich besetzt ist, eben hier mit, wie heißt er? Kevin J. O'Connor. Du hast so ein paar Abziehschablonenfiguren, die aber funktionieren, die in dem Konstrukt funktionieren, der weiß, wie er die setzt und so weiter und weiß halt, wie gesagt, einfach, wie er so aus dem Szenario was rausholt, das auf eine unterhaltsame Art und Weise und das, ja, auf jeden Fall, das merkst du dann in den kommenden Filmen, dass er da diese Grundbausteine immer wieder nutzt, ja.
Woran man auch erkennt, Theresa, Blockbuster aus den 90er Jahren, ne? Du hast das direkt eine von zwei Frauen, die man in dieser Masse an, sag ich mal, 15 bis 20 Männern hat, natürlich stirbt eine Frau gleich als allererste und alle, die folgend sterben, sind natürlich nicht, also sind alle nicht weißen Figuren, also das ist eben dann auch typisch 90er Jahre Blockbuster, aber gerade bei der Figur von der Layla, da habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man die irgendwie als erstes direkt dem Octalus zum Fraß vorwirft, das fand ich ein bisschen blöde irgendwie.
Ja, vor allem, weil sie ja auch am Anfang auch irgendwie eine große Rolle spielt. Ja. Oder der Film beginnt ja praktisch auch mit ihr. Da dachte ich mir so, ach ja, das wäre jetzt ja mal was. Wenn die jetzt Final Girl wäre, war natürlich klar, dass es nicht so ist. Oder das heißt, war klar, es wäre irgendwie cool gewesen. Aber spätestens, als dann halt die Trillion auf den Plan tritt, ist klar, ja, okay, sie wird es sein. Ja, ist irgendwie schade. Und auch, dass dann halt sie überlebt als Love Interest mal wieder und das so ihre Funktion ist, also die Trillion. Obwohl sie ja schon auch irgendwie ein ganz cooler Charakter ist, muss man ehrlich sagen. Die ja wenig Skrupel auch hat und da selbst immerhin irgendwie sowas wie eine Persönlichkeit bekommt und gar nicht mal so einen abhängigen Eindruck macht. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, sie hat selbst auch ordentlich was auf dem Kasten.
Es ist, ich habe das schon so ein bisschen rausgehört, du hattest ja die Hoffnung, dass der Film einfach ein bisschen lockerer ist, weil du dachtest, das würde auf jeden Fall besser funktionieren bei so einem Film und das genau das macht der Film ja auch, da gibt es ja viele, also ich will jetzt nicht großartig was rauspicken, aber nur mal als Beispiel diese Szene, als sie dort im Fahrstuhl da Girl from Ipanema läuft und solche Sachen, wo man auch wirklich mal so ein bisschen schmunzelt, wo auch die Figuren quasi schmunzeln und kurz aus der Ernsthaftigkeit der Situation fliehen können. Fandst du das jetzt am Ende so umgesetzt, wie du es dir erhofft hast, was das angeht?
Ja, im Großen und Ganzen schon. Man hat natürlich dann immer so ein bisschen die Beisachen, die halt in den Filmen immer so sind, irgendwie immer noch einen nervigen Nebencharakter. Also ich muss sagen, den Joey fand ich wirklich unaushaltbar, aber es lag auch, glaube ich, an der deutschen Synchronstimme. Also wirklich so auf dem Level von der deutschen Synchronstimme hier von Danielle Harris in Halloween 4, wo man wirklich einfach nur 4 und 5, wo man einfach nur einen Ton ausmachen möchte, immer wenn sie den Mund aufmacht, fand ich wirklich grenzwertig nervig und so Leute hat man dann leider auch immer dabei, dass da dann nicht gut eingeschätzt werden konnte, offensichtlich, okay, wie drüber ist lustig und wie viel zu drüber ist dann einfach nur noch nervig und anstrengend. Da weiß ich jetzt nicht, wie das gewirkt hat auf Englisch. Ich weiß nicht, ob ihr beide den Film auf Englisch geguckt habt.
Also weiß ich nicht, also ich ja.
genau, und das fand ich schon ein bisschen, ja, nervig. Aber prinzipiell,
er hat auch auf Englisch tatsächlich auch eine relativ anstrengende Stimme.
Okay, ja gut, dann ist es vielleicht auch gute Synchronstimme, trotzdem nervig für mich gewesen. Aber im Großen und Ganzen hat mir der Ansatz ganz gut gefallen, dass es einfach nicht so ernst war.
Es ist ja auch, André, so, das ist halt auch so ein bisschen das Rezept eben gewesen zu der Zeit, dass du selbst irgendwie Filme, die vielleicht eine ernste Thematik haben oder die auf dem Papier, wenn man sowas wie an Con Air denken zum Beispiel auch, ne, oder The Rock und so weiter, da geht's auch immer um Schwerverbrecher und alles Mögliche und trotzdem hat man immer so einen lockeren, diese Coolness, ne, die wollte man damals in gefühlt jeden Film reinbringen und da ist, glaube ich, jetzt Octalus auch ein perfektes Beispiel für, ne, das ging damals einfach nicht ohne.
Ja, absolut. Das war einfach die Zeit. Also da kannst du auch jeden Film dieser letzter, ja, plus minus drei, vier Jahre so, die hatten alle diese Formelhaftigkeit irgendwo. Und ich glaube auch, da hat Sommer sich auch so ein bisschen orientiert, wie gesagt, an so einem Anaconda und so weiter. Da gab es ja schon ein paar andere Vertreter. Und da hat er schon seine Inspiration ein bisschen mit reingenommen und dann eben, wie gesagt, seine eigene Idee von diesem Bild ab mit reingebracht, ja.
Wir werden uns ja gleich noch ein bisschen über das CGI auslassen, André, vermutlich. Aber es sind, vielleicht an der Stelle kann man auch schon mal Lob aussprechen, denn es gibt auch einige Szenen, in denen sich das Make-up- und Effekt-Department ja auch mal richtig austoben durfte mit praktischen Effekten. Wenn ich da denke an den großen Ballsaal, wo die ganzen Skelette dort rumliegen, ne, von ja, gefühlt 450 Statisten irgendwie. Oder später dieser schmale Durchgang, durch den die durchgehen müssen und wo da auch überall Skelette rumliegen und also so, die alle noch so fleischig aussehen, sage ich mal. Und da finde ich, da haben sie, sieht auch heute noch richtig gut aus, finde ich. Also da kann man auch mal Lob aussprechen.
Absolut. Also es sticht auch halt sehr raus. Du siehst halt im Film sehr genau, was CG ist und was nicht. Weil das, was halt nicht CG ist, sieht wirklich gut aus und sieht schön schleimig, handgemacht und einfach so richtig schön suppig aus und ja, einfach so ein bisschen 80s Throwback-mäßig. Wo man gemerkt hat, dass da jemand richtig Bock hatte, auch sich auszutoben und auch die Möglichkeit hatte und vielleicht auch das Geld hatte. Und auch bei den Close-Ups von irgendwelchen Tentakeln, da sieht man genau dann irgendwie, okay, da wurde gerade wirklich mal was irgendwie zerschossen oder halt eben praktisch aufgesprengt, damit was rumspritzen kann. Und im Gegenzug fallen aber dafür eben die vielen CG-Elemente, die halt immer wieder reinkommen. Das ist ja nicht nur Octalus selbst oder die Tentakel. Das sind viele Dinge, die da digitalisiert wurden oft.
Die erste Szene, ne? Die ist zum Beispiel, finde ich, wenn wir einfach nur dieses Boot so auf dem Meer hüpfen sehen, du siehst halt, okay, Boot-CGI, Regen-CGI, Meer-CGI, Sturm-CGI. Hui.
Es sieht ganz schlimm aus und das im Gegenzug halt fällt halt dann extrem auf. Und da die Effekte eh nicht wirklich gut sind, es ist halt gleich doppelt auffällig, wenn dann eben die wirklich coolen, handgemachten Dinge dann daneben stehen.
Ja, wir kriegen dann dann taucht plötzlich Octalus auf, beziehungsweise hier noch geht man ja davon aus, dass es eben mehrere kleinere Kreaturen sind und es tauchen neue Figuren auf, den von uns vorhin schon angesprochenen Besitzer des Schiffes, der Kenton und auch der Kapitän, die tauchen dann da auf, sind dann einfach noch mehr, sag ich mal, einfach für den Bodycount sozusagen zuständig. Ja, und dann lass uns doch gerne kurz, André und Theresa, über diese Effekte reden. Wie gesagt, wir haben hier eigentlich große Firmen am Werk gehabt, vielleicht auch ein bisschen zu viele, weil ich finde schon auch, dass die Effekte teilweise unterschiedlich schlecht aussehen. Ich will jetzt mal nicht bewusst gut sagen. Wie gesagt, wir haben hier DreamQuest gehabt, wir haben hier ILM, die dran beteiligt waren. Und man hat ja prinzipiell auch, ich finde diese einzelnen Parts von Octalus, die finde ich auch richtig cool, Theresa. Ne? Die wurden ja designt von Rob Bottin, den hatten wir schon mal, der hat zum Beispiel auch die Effekte gemacht für das Ding von Carpenter, aber auch für Maniac, Total Recall, Fear No Fing Las Vegas, The Howling und so weiter und so fort. Hat wieder auch ein sehr, finde ich, teilweise sexuelles Monster-Design. Das sieht alles immer so ein bisschen nach Vagina aus, sage ich mal, ne? Gerade wenn sich irgendwelche Öffnungen dort und irgendwer fleischfressende Pflanze, so Venus-mäßig und so, finde ich, ist vielleicht auch schon ein bisschen abgenutzt gewesen zu der Zeit. Und das sieht prinzipiell eigentlich ganz gut aus, aber ja, irgendwie. Irgendwie heutzutage, ehrlich gesagt, ich erkenne keinen Unterschied zu einer Asylum-Produktion jetzt so heutzutage. Gut, da sind auch dann 10, 20 Jahre zwischen, aber.
Ja, ich finde, zum Teil schwanken die Effekte sehr. Es gibt irgendwie so einen sehr erstaunlichen Axtkill, der dann eigentlich ganz ordentlich kommt, den man so nicht
sieht. Ja, das hat handgemacht, ne?
Genau, und das sieht man dann halt auch. Also da sind jetzt auch nicht alle Effekte schlecht. Da kriegt ja einer einen Axt in den Kopf auf einmal. Ziemlich cool. Und da finden sie auch irgendwann so Leichen, ja, fast Berge, könnte man sagen. Und das ist irgendwie schon auch ganz schön eklig. Also Da bemerkt man dann vielleicht, wo das Geld reingeflossen ist. und ja, aber dieses unser Monster an sich, das hat auch so blauglasige Augen. Ich glaube, diese Augen sind fast das Schlimmste daran. Gerade in Aktion, wenn es sich bewegt, sieht es nicht sehr gut aus. Und auch die finale Explosion von dem Monster am Ende, das sieht so absurd schlecht einfach aus. Mhm. Und ja, aber das ist ja leider das, was diese Filme dann einfach häufig auch haben, dass gerade die großen Monster dann einfach nicht so dolle aussehen. Ich kann das so einem Film aber dann irgendwie auch verzeihen, eben dadurch, dass der sich jetzt auch nicht so super ernst genommen hat und ich irgendwie genau mit sowas gerechnet habe, ja, war ich da jetzt auch nicht böse drum.
Ja, man merkt halt, André, was möglich gewesen wäre, ne? Genau, was Theresa eben gesagt hat, ne? Zum Beispiel diese praktischen Kills, die wenigen drin haben dort, als Jimmy Honsu da die Axt in den Kopf bekommt von dem, ich weiß gar nicht was, von Kenton oder vom Kapitän, von einem von den beiden. Oder auch wenn diese eine auch durchaus beeindruckende Szene, die ist ja gar nicht so lang, aber als sie auch diesen schmalen Gang lang gehen und die Wände alle so sich so eindrücken, das haben sie ja alles praktisch gemacht. Da haben sie 13 Drehtage für aufgewendet. Und wenn dann auch mal am Ende zum Beispiel das Schiffsmodell von der Argonautica, wenn es dann quasi im Finale explodiert, da sieht man halt, okay, da haben sie wirklich noch ein kleines Modell explodieren lassen. Das fetzt alles, das sieht alles gut aus, aber Octalus, und das ist ja nun mal leider das Titelgebende an diesem Film, der sieht halt kacke aus. Und vor allem nach dem Twist, nachdem sie sagen, oh nein, Octalus ist ja eine einzige Kreatur und die sieht dann so enttäuschend aus, ne? Wie ein Blob, einfach nur mit Armen.
Ja, das ist es halt, ne? Wie du sagst, das ist halt, darauf wartet man die ganze Zeit, ne? Auf irgendeinen Reveal. Also sei es jetzt irgendwie der erwartete, sei es jetzt irgendwie, man erwartet wirklich mehrere Kreaturen oder was auch immer, man will ja aber irgendwas sehen, ne? Man weiß ja, man ahnt natürlich, dass es irgendwie was Tentakeliges ist. Ich meine, auf Deutsch heißt der Film ja auch Octalus. Ich meine, auf Englisch im Originalton ist er, im Originaltitel ist ja eh nicht so verraten. Deep Rising kann ja alles bedeuten. Aber ja, egal auf was man wartet ja auf irgendwas, auf irgendeine Reveal, dass da irgendwas kommt, irgendeine große Kreatur, zu dem diese, ganzen Tentakel und Teile gehören. Und ja, wenn dann der Reveal wirklich kommt, ist man halt echt, also aus heutiger Sicht definitiv ernüchtert. Und ich war da auch echt schockiert. Also ich hatte diesen Shot noch im Kopf, auch am Ende eben, wenn du zum ersten Mal das ganze Vieh halt siehst, wie sie am Jetski vorbeifahren. Das hatte ich auch genau im Kopf irgendwie und es sah so scheiße aus heutiger Sicht. Ist wirklich krass. Leider.
Nein, tut mir leid.
Nein, es ist leider wirklich. Das sind eben diese Eindrücke, die hat man im Kopf und die sollten manchmal da bleiben. Aber nee, war es wirklich krass, wie schlecht es gealtert ist. Die Tentakel an sich sind schon auffällig, aber gehen noch, finde ich, weil es auch immer so schnell geschnitten ist und alles sehr, sehr hektisch und treiben. Das ist okay, das funktioniert noch irgendwo. Aber dass ja quasi der Kopf, das Vieh dann in seiner Gänze sieht leider aus heutiger Sicht echt, echt, echt nicht gut aus.
Es gibt ja auch, ne, sie hätten, als sie diese Mischform angewandt haben in eine oder anderen Szene, eine Mischung aus Practical und aus Digitaleffekt, da ging das ja auch noch halbwegs, als er dort, da gibt's doch den einen von den Typen, der quasi völlig ausgelutscht. Also die Octalus saugt ja quasi trinkt seine Opfer, wird ja im Film auch gesagt. Und da kommt ja auch der eine mit dem völlig zersetzten Gesicht dann so an, wo noch so ein bisschen Fleisch überall im Gesicht hängt. Das sah alles gut aus, obwohl da auch CGI teilweise mit dran war, aber so, wenn es einzeln war, und das ist halt auch schade, weil ich hatte noch im Making-of gesehen, dass sie deutlich mehr Effekte praktisch gemacht haben, das Studio oder die Studios dann aber gesagt haben, Leute, das kriegen wir so nicht ins Kino ohne ein R-Rating, deswegen müssen wir das jetzt durch ein weniger glitschigeres, weniger realistisches CGI-Model ersetzen, und das denke ich so, ach Leute, warum, so, weißt du, das, ne, das ist halt schade ein bisschen,
ja.
Weil es war da, es wurde, hätte gedreht werden können, aber man hat dann gesagt, nee, ist zu hart, und das ist dann halt immer ein bisschen
das ist richtig, doof. Richtig lame, ja.
Ja. Und sie haben sich halt öfter vertan, sie hätten auch, also überall, weil Theresa ja vorhin meinte, ne, Geld sparen kann man hier und da, Scheren setzen, hier, sie hätten in Los Angeles in einem Wassertank drehen können, der hätte zur Miete $200,000 gekostet. Das fand man zu teuer, ist dann nach Vancouver gegangen, hat einen eigenen Wassertank anfertigen lassen und mit dem gab es dann aber nur Ärger, der ist ausgelaufen, der hat Sachen kaputt gemacht, es gab Defekte und am Ende hat er $600,000 gekostet. Also
wow.
die Budgetier, also wie man mit dem Budget umgegangen ist, war jetzt vielleicht nicht die Ideallösung, aber naja, was soll's. Vielleicht eine Sache, über die man ein bisschen diskutieren kann, weil die trifft ja letztendlich auf viele Filme zu, wenn du halt so eine, ich glaube, wir sind uns einig, dass der Film auch so ein bisschen nach der klassischen Alien-Formel funktioniert, und dass letztendlich ja alle Filme, die dem ähnlich sind, und wie gesagt, ich habe vorhin nochmal Deep Star 6 geguckt, Leviathan, die funktionieren 1:1 auch nach derselben Formel, das ist halt immer eine Aneinanderreihung der immer gleichen Versatzstücke der erfolgreichen Filme, die es dazu schon mal gab, wie eben Alien, wenig Eigenständigkeit, wenig Originelles, Theresa. Ist das eine Sache, die dich stört? Oder da sagst du, naja, ich meine, mein Gott, es gab halt schon mal den Benchmark für dieses Genre. Ist ja irgendwie logisch, dass alle anderen Filme dann so ein bisschen abgucken, ne?
Das würde ich so pauschal nicht sagen, weil man ja doch immer noch mal immer Filme aus bestimmten Subgenres sieht, wo man denkt, okay, das ist eigentlich ausgelutscht und durcherzählt und dann kommt doch irgendwie immer noch mal ein frischer Wind rein. Das haben die hier jetzt nicht geschafft. Prinzipiell halte ich das aber für möglich, wenn man einfach gute Ideen hat und ein kreativer Mensch ist. Ich könnte es jetzt, glaube ich, auch nicht, aber deswegen arbeite ich da ja auch nicht in dem Bereich.
Aber ist es für dich wichtig?
Nee. Also ich finde, man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Ich bin ja auch irgendwie mit dem 3000sten 0815 Slasher, solange er irgendwie das, was er macht, gut macht, bin ich damit zufrieden. Hier so einen Film jetzt mit Alien zu vergleichen, ist halt schon ein bisschen hochgegriffen dann, ne? Also ja, man bemerkt einfach, dass das eine andere Hausnummer ist. Also gerade jetzt, was so die Stimmung und die Spannung angeht und halt dann aber eben auch, ja, die Effekte. Ich finde es jetzt für den Film nicht verkehrt, aber weil ich auch irgendwie nichts anderes erwartet habe. Also ich glaube, das ist so die Sache, weswegen ich da jetzt mich auch irgendwie nicht verarscht fühle, weil ich denke, okay, ich habe halt das bekommen, wonach dieser Film einfach aussieht. Und dafür ist es auch vollkommen ausreichend und okay.
Ja, ich bin auch bei dir. Ich finde auch, natürlich gibt es immer Ausnahmen, die von solchen Formeln abweichen, aber ich finde es jetzt prinzipiell auch, also klar, ich finde, man sollte es erwähnen, nicht? Also wie gesagt, auch für unsere Zuhörerinnen, der Film zeigt, wenn ihr jetzt die bekannten Beispiele schon kennt oder vielleicht auch einen Film, gut, das ist vielleicht in dem Fall ein bisschen unfair, wenn ich jetzt Alien Resurrection erwähne, gerade was diese Unterwasserkämpfe und so weiter angeht, weil die, glaube ich, ja relativ zeitnah gedreht wurden, aber wenn man das alles schon kennt, dann wird man halt wenig Neues sehen in Deep Rising, aber auch ich finde, das macht jetzt prinzipiell am Unterhaltungswert, André macht es kratzt das jetzt nicht so sehr, finde ich.
Nein, insgesamt nicht. Also ich finde, man sieht die schlechten Entscheidungen nicht wirklich im Film, außer halt die CG. Und das ist halt gleichzeitig auch so ein bisschen dieses, man aus heutiger Sicht so, ja, okay, es ging damals nicht so richtig besser, zumindest nicht auf dem Level mit dem Budget, aber vielleicht doch. Aber naja, es ist auf jeden Fall, ne, man nimmt es irgendwie hin, weil es in die Jahre gekommen ist. Aber alles andere so ist trotzdem okay kaschiert, sag ich mal. Ne? Also es hätte besser gegangen, aber das während des laufenden Films ist man trotzdem, finde ich, so solide unterhalten, dass man sich jetzt nicht an allem stört einfach, weil es halt so zügig geht. Und trotzdem einfach einen abholt irgendwie auf der Unterhaltungsebene. Von daher finde ich das halt alles halb so dramatisch, auch wenn man, es ist schlimmer, dass man weiß, dass es hätte viel besser sein können. So, das ist das Ding, ja.
Ja, und letztendlich, um noch eine Lanze zu brechen, vielleicht für den Film und seine Digitaleffekte, es ist halt immer noch die Anfangszeit gewesen von Digitaleffekten, ne? Wie gesagt, wir haben gesagt 96. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal Jurassic Park angeguckt, den gucke ich eigentlich relativ regelmäßig, aber auch da ist mir schon seit vielen Jahren aufgefallen, dass der Film nutzt ja sehr wenig CGI, Jurassic Park, aber gerade diese Szene am Anfang, als wir zum ersten Mal Dinosaurier sehen, als wir den Brachiosaurier sehen, ne, also den Langhals dort, wie er dort zwischen den Bäumen lang geht, der ist halt auch komplett CGI und das siehst du auch. Du siehst es einfach, weil wir heute deutlich bessere, das kennen wir halt von Videospielen, ne, deutlich bessere und schärfere Texturen gewöhnt sind. Die waren halt damals gar nicht dafür ausgelegt, dass man das irgendwie so genau sehen kann außerhalb des Kinos. Und wenn du dir heute den Brachiosaurier, wenn du den 1:1, so wie er ist, in Octalus reinsetzt, dann fällt er auch nicht auf zwischen den anderen schlechten CGI-Effekten. Also das ist dann immer so eine Sache. Also ich würde dem Film eher nicht anlasten, dass er schlechtes CGI hat, sondern dass er überhaupt CGI hat, wenn dann, ne? Also er hätte es nicht durch bessere Effekte, sondern eher einfach durch praktische ersetzen sollen. Ich glaube, dann
ja, stimmt. Ja.
Hätten wir heute mehr Spaß noch an dem Film. Aber wie gesagt, der hat auch so genug. Ich fand zum Beispiel die Speedboat-Sequenz, André, die fand ich richtig gut. Die hat mir auch total Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Explosionen am Ende, generell den Showdown, den fand ich ziemlich cool irgendwie. Also da gibt es auch genug Szenen, mit denen ich da auf jeden Fall ordentlich Spaß hatte.
Ja, auch wenn sie dann halt mit dem Jetski da durch die Gänge heizen und so. Das hat auch so ein bisschen teilweise die Sea-Vibes und so. Ja. Und es ist alles, der hat coole Szenen, der macht Spaß und machen auch aus dem beengten Setting ist immer das Ding, wenn du dich quasi auf so ein beengtes Setting festlegst, macht da irgendwie das Beste draus. Es ist halt viel Run and Gun so, ne? Einfach rumlaufen, ballern. Wie gesagt, Spannung haben wir ja schon jetzt zu Genüge gesagt, gibt's halt kaum. Es ist wirklich alles sehr temporeich und abenteuerlich, actionreich, mit ein paar Gewaltspitzen so, aber das unterhält halt schon auf jeden Fall. Und in Einzelszenen, wie gesagt, gibt's genug halt, ne? Der ausgerotzte halbe Kopf da quasi, wo der eine noch so, nachdem sie den Tentakel aufschneiden, eben noch lebt, da auf sie zukommt. Oder eben, ja, fürs Finale finde ich auch, ist cool, wenn es halt dann noch geiler aussehen würde, ne? Wäre es noch geiler. Yeah. Aber ja, es gibt genug Einzelsequenzen, die halt das Ganze immer so auf einem Level halten, wo du sagst, ja, okay, das nehme ich aber noch, ich fresse ich noch. So. Deswegen, also ich bin, war jetzt auch im Rewatch nie so, dass ich abgeneigt war, dass ich irgendwie genervt war, gesagt habe, boah, ist das irgendwie doof oder Es war wirklich immer nur so, ach ja, echt, sah es doch so doof aus. Naja, damals halt nicht. Naja. Das war halt immer so das Ding, dass ich eher so ein bisschen schockiert war, echt, wie mies er dann teilweise gealtert ist. Auf der anderen Seite eben dann wieder positiv überrascht, wie mit diesem Riesen, wo sie diesen riesen leicht Dining Room reinkommen, wo halt diese hunderte abgenagten Körper liegen, wie cool es gleichzeitig wieder ist. So ein bisschen dieser, oh mein Gott, was ist da passiert? Moment so. Das ist halt wiederum total geil. Also ja, es schwankt so ein bisschen, aber es hält sich halt immer auf diesem soliden, unterhaltsamen Niveau halt, finde ich.
Ja, und wie gesagt, da sind ja auch, ne, wenn man sieht auch, wer da hinter der Kamera sozusagen noch alles beteiligt, weil wir haben schon über die Musik gesprochen, die finde ich zum Beispiel richtig klasse, den Score von Jerry Goldsmith, weil, wie gesagt, da mag immer ein schlechter CGI-Effekt kommen, aber spätestens, wenn ein paar Sekunden später dieses abenteuerliche Main-Theme kommt, was so diese, halt diese Abenteuer-Vibes hat, ne, dann ist das schon wieder längst wieder vergessen und ich fand es auch richtig krass, dass Dean Cundey, also der Star-Kameramann, der ja auch quasi Filme Halloween, The Thing, Jurassic Park, Zurück in die Zukunft und Roadhouse und so weiter gedreht hat, dass der hier als Second Unit Director am Start war, fand ich auch ziemlich interessant. Aber ja, im Endeffekt bekommt man irgendwie das, was man irgendwie auch erwarten kann. Das ist einfach so. Ich fand noch interessant, bevor wir zum Fazit kommen, zwei Sachen. Zum einen, Die Entscheidung, also das ist der Joey, der stirbt ja eigentlich im Film. Man hat dann irgendwie durch Testscreenings erfahren, dass im Gegensatz zu dir, Theresa, die Leute aus den Testscreenings die Figur super sympathisch fanden und traurig waren, dass er bei der Explosion am Ende stirbt, dass sie ihn dann doch noch zurückgeholt haben auf die einsame Insel. Und diese einsame Insel am Ende, sehen wir ja, ne, das ist ein Vulkan und irgendwas Gewaltiges stapft da noch aus dem Wald. Das sollte quasi das, was wir heute als Skull Island kennen, also das ein Zuhause von King Kong, das sollte tatsächlich diese Insel so ein bisschen darstellen, weil Stephen Sommers nämlich als nächsten Film eigentlich Reise zum Mittelpunkt der Erde drehen sollte und wollte und das quasi so ein leichter, ja, Teaser dahin sein sollte. Fand ich eigentlich auch irgendwie ein bisschen ganz cool.
Ja, man hat irgendwie bemerkt, okay, irgendwie ist diese Geschichte hier jetzt noch nicht auserzählt und es wirkt auch wie dieses typische, wie der typische Cliffhanger von, ja, hier kommt noch was, hier kommt noch ein zweiter Teil in irgendeiner Form. Ja gut, der kam jetzt halt nicht, geht die Welt auch nicht von unter, so dort hat es mich dann auch nicht interessiert, obwohl schon so ein bisschen die Frage war, okay, was ist da jetzt auf der Insel, aber wie gesagt, es ist auch eine Frage, die ich, die ruckzuck auch wieder weg war und keine Relevanz mehr für mich hatte.
Ja, möchtest du anfangen mit dem Fazit, Theresa?
Ja, gerne. Ja, also ich war insgesamt zufrieden, weil ich halt das bekommen habe, was ich mir irgendwie erhofft und erwartet habe. Der Cast passt irgendwie gut für diese Art Film. Er ist glücklicherweise einfach nicht so ernst. Was mir so ein bisschen aber fehlt, ist so dieses Charmante. Also das haben, hat irgendwie, Gott, ich und die Namen, der John hat das irgendwie so ein bisschen. Aber ansonsten hat mir so, ja, irgendwie zu viele One-Liner und zu viel wirklicher Witz. Ich finde, das ja, hat mir, glaube ich, so ein bisschen gefehlt. Einfach, ja, charmant trifft es, glaube ich, ganz gut. Und ich finde, das fehlt auch, damit der Film noch mal deutlich besser ist, weil dadurch ist der auch einfach ein bisschen platt und ja, einfach hat nicht viel Tiefe. Und ich glaube, durch ein bisschen, ja, besseres Writing, durch ein bisschen mehr wirklich witzige Sequenzen und nicht nur so müde Schmunzler, hätte man da auch noch mehr rausholen können. Prinzipiell kann ich zusammenfassend sagen irgendwie, es hat mich einfach nicht gestört. Selbst die Dinge, die man da jetzt kritisieren kann, haben mich für diese Art Film jetzt nicht gestört. Wie jetzt zum Beispiel eben das CGI oder ja, dass die Figuren besser hätten sein können. Ich finde es vollkommen in Ordnung, so wie es ist. Ist halt natürlich trotzdem jetzt nicht der Kracher des Jahrtausends. Ich gehe da am Ende mit 3 von 5 Sternen, eben weil der solide das macht, was ich erwartet habe. Aber jetzt natürlich, ja, wie gesagt, auch nicht der beste Film ist, den ich jemals gesehen habe. Und da halt irgendwie doch noch einiges fehlt, um ein richtig guter Film zu sein.
Ja, bin ich eigentlich fast komplett bei. Ich finde auch, also einfach ein sehr unterhaltsamer, temporeicher, irgendwie auch guter und gleichzeitig eben komplett stumpfer Monster-Action-Film. Es sind halt diese CGI-Momente da, die heute halt überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir haben es vorhin gesagt, von den Booten bis zum Regen, bis zum Sturm, bis zum Monster. Also das ist alles, was mit CGI gemacht wurde, sieht schlecht aus. Und da ist dann, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ne, Deep Star Six und Leviathan habe ich geguckt, das sind halt viele praktische Effekte drin. Und die haben das dann eben 10 Jahre vorher eben ein bisschen besser gelöst und gemacht. Die kann man tatsächlich besser gucken, weil sie handgemacht sind, also aus heutiger Perspektive. Aber auch, und wie wir gesagt haben, ne, man sieht halt, es waren Möglichkeiten da, immer wenn sie was Praktisches gemacht haben, dieser mit Leichen bepflasterte lange Gang dort und der große Ballsaal mit den ganzen Körperteilen und so weiter und so fort. Das sieht dann immer alles richtig gut aus. Was mich vielleicht noch ein bisschen mehr gestört hat, ist, dass der Film doch relativ wenig Wert auf Horror legt und eigentlich auch gar kein richtiger Horrorfilm ist, wenn man so will. Eigentlich ist es schon eher ein ja, Creature-Feature mit Action, aber wenig Horror. Atmosphäre und Grusel kamen da bei mir jetzt überhaupt nicht auf. Und auch so die lange Einführung ins Geschehen ist bei mir so ein bisschen, ja, hat es so ein bisschen in die Länge gezogen. Aber es ist ein spaßig stumpfer Monsterfilm. Ist halt ein bisschen schade, dass der Zahn der Zeit eben schon so relativ zügig an ihm genagt hat. Aber der hat gute Vibes, gute Unterhaltung, aber auch eben kein Deutsch mehr, würde ich sagen. Und ich bin dabei, habe ein bisschen abgewertet im Vergleich zur Erstsichtung, bin jetzt aber trotzdem immer noch bei guten, vielleicht gerade noch so empfehlenswerten 2,5 von 5 Sternen. Aber der hat ja heutzutage, nennt André damals einen riesen Flop, wir haben gesagt, warum, aber heutzutage hat der ja auch eine große, ja, Kult, also er wird als Kultfilm angesehen, hat eine große Fangemeinde und kannst du das heute noch sehen, André, in deinem Fazit?
Ja, also er bleibt halt irgendwie so ein kleines so ein, will ich sagen, Geheimtipp, aber den haben viele immer nicht auf dem Schirm, finde ich. Der geht so zwischen Diplussi, Anaconda, also selbst Virus geht unter, aber ich finde fast Deep Rising immer noch ein Stück mehr. Der schwebt da irgendwo zwischen, weil der da irgendwie, er hat halt irgendwie so, wie wir schon gesagt haben, wir hatten einen riesen Flop und er hat sich zwar so ein gewisses Standing erarbeitet im Genre und unter Fans, aber trotzdem ist es ein Film, der, finde ich, immer wieder komplett vergessen übersehen wird. Dann denkt man, finde ich, eher noch zurück eben an Deep Star Six oder Leviathan oder so irgendwie. Aber der wird irgendwie öfter übersehen und ja, ey, der Revisit jetzt, der Rewatch war halt echt spannend. ich hatte Spaß mit dem Film wieder. So, ich hatte viele Sachen im Kopf, die halt, wo ich nicht mehr genau wusste, wann kommen die irgendwie oder in welchem Zusammenhang war das. Auch wo zum Beispiel, wo sich Hanover erschießen will, weil er halt so halb schon im Octopus steckt und dann hier Petrucci, also Kevin O'Connor, ihm die Waffe gibt, um sich halt selbst zu richten. Und er schießt nochmal so hinter ihm her, verfehlt ihn aber und er schreit halt, ich habe den Film auf Deutsch gesehen übrigens, und er schreit halt einfach nur so ein dummes Arschloch und rennt halt so weg. Und dann will er sich ja dann selber erschießen, es war natürlich letzte Kugel, es macht nur Klick und er wird dann eben, weil er lebendig bleibt, eben gefressen und verdaut. So, das hatte ich halt schon auch im Kopf, ich wusste aber nicht mehr genau, wann das kam und so weiter und so. Und das nochmal alles wieder nochmal jetzt zu sehen, frisch und so, war cool. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen hat er für mich wieder funktioniert, ich war unterhalten. Ich finde, der Film macht Spaß, so auch wenn er sehr plump ist. Die Story ist halt auch super simpel und die Twists sind so ein bisschen herbeigeführt, damit da überhaupt irgendwie ein Plot drin ist. So, das ist alles okay, aber eigentlich geht es nur um Tempo und Action und bisschen Gore und Monster-Action halt. Und ich finde, als das funktioniert auch echt noch gut. Wie gesagt, die Abstriche kommen halt mit der Technik, leider. Also ich war wirklich halt leider echt auch ein bisschen erschrocken, wie schlecht er dann teilweise aussieht, was die Effekte angeht und mit dem Hintergrundwissen so, ne, es hätte besser sein können, ist noch mehr schade, aber ja, im Eifer des Gefechts, wie gesagt, fallen gerade so die Tentakelgeschichten, ja, wenn die sich so durch die Gänge crawlen, klar fällt's auf, aber ich find's nicht so schlimm, wie gesagt, weil die Schnitte schnell sind, die Kamera ist immer in Bewegung, sie haben das ganz gut kaschiert, so irgendwie halbwegs es geht, es gibt immer wieder Gegenschnitte dann eben mit kleinen Practical Effects, die dann zeigen, ja, okay, da ist trotzdem noch irgendwo Arbeit drin und das sieht eigentlich ganz, ganz, ganz cool aus und dann hast du eben diese Highlights mit diesem Dining Room quasi, dem Monster Dining Room und so weiter und dem ausgespuckten, angefressenen Torso und so weiter. Das ist cool, so das funktioniert und da sieht man eben auch, wo dann die, wo das Geld dann doch reingeflossen ist oder die Mühe auch vor allem. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es halt, bleibt es trotzdem ein sehr platter Film und dem möchte ich auch gar nicht mehr zusprechen, als er ist, aber als das, was er irgendwie sein will für mich, nämlich eben diese Monster-Huts irgendwie mit viel Tempo, hatte ich eine gute Zeit und ich bleibe bei oder gebe 3 Sterne so. Der ist für mich einfach ein solider Unterhaltungsfilm, hätte deutlich besser sein können, hätte aber auch deutlich schlechter sein können. Ich mag den Cast, die Figuren, Konstellation funktioniert für mich und ist schnell weggeguckt, hat keine großen Längen oder fast eigentlich gar keine, wie gesagt, ich finde das Tempo ist halt einfach durchgehend sehr hoch. Sie machen da auch eben gerade in diesem beschränkten Setting, geben sich alle Mühe, dass immer Bewegung drin bleibt. Ja, wie gesagt, es ist viel Run and Gun, rumlaufen, ballern, aber dadurch ist immer was los und es ist nicht, dass sie sich irgendwie in einem Raum verschanzen. Ne? Das sage ich ja öfter bei so One-Location-Filme, auch wenn ein Schiff eine große Location ist, ist es halt eine Location. Ist das Schlimmste für mich ist halt, wenn sich dann irgendwo im Raum verschanzt wird und da wird nur gelabert eine halbe Stunde und wie kommen wir jetzt hier weg und so weiter. Und es passiert aber nichts und das hat der Film halt nicht. Es ist immer durchgehend Tempo drin und das, finde ich, macht ihn halt so dynamisch und man bleibt trotzdem dann dran irgendwie, weil was passiert. Hier und da ein paar dumme Sprüche, ein bisschen lustig. Also so, ne, lustig in dem Sinne, ist kein Comedy, aber ja, gibt immer wieder so kleine Momente, die ein bisschen so auflockern. Und als das, gebe recht so, es ist nicht wirklich ein Horrorfilm, es ist eher so ein Action-Creature-Feature. Aber als das funktioniert er wirklich sehr gut und ja, wie gesagt, 3 Sterne gebe ich ihm. Aber ja, man aus heutiger Sicht, wenn man ihn schon kennt, muss man halt einfach sagen, dass das Auge weint mit, ne?
Du warst schon ein bisschen schockiert, ne?
Ja, es ist wirklich schade, wie gesagt. Gerade diesen Endshot, wie gesagt, mit dem ganzen Octopus hatte ich so richtig im Kopf und dachte irgendwie, das sah cooler aus. Schade.
Also ich glaube, wenn ihr den noch aus VHS-Zeiten in Erinnerung habt, dann behaltet vielleicht diese Erinnerung so im Kopf.
Ja, sieht heute eher aus wie so eine schlechte Zwischensequenz von irgendeinem frühen 3DFX-Computerspiel irgendwie, ja.
Sehr gut. Wunderbar. Ja, aber ich finde aber auch, es hat trotzdem Spaß gemacht, den Film sich nochmal anzugucken. Es kann sein, dass ich, vielleicht habe ich ihn jetzt zum letzten Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Lust habe, ihn irgendwann nochmal zu sehen, weil die Erinnerung halt, ne, also je mehr Zeit vergeht, desto schlechter wird er halt optisch noch, ne? Und von daher, vielleicht begrabe ich ihn jetzt für meine Filmerinnerung an dieser Stelle. Mal schauen. Ja, ansonsten war es das im Prinzip erstmal für heute. Wir entschuldigen uns noch für die kleine Verzögerung, dass die Episode ein bisschen später heute rauskommt. Aber das ist eben manchmal so. Ansonsten haben wir nächste Woche einen thailändischen Horrorfilm für euch im Angebot. Und zwar den Film Shutter aus dem Jahre 2004. Den werden Theresa und ich analysieren. Und weil wir das ungern alleine machen wollen und André leider keine Zeit dafür hat, haben wir uns Verstärkung geholt. Aber dafür ja, was damit auf sich hat, erfahrt ihr dann nächste Woche. Vielen Dank, habt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Devils & Demons. Heute mit Theresa, mit André und mit mir. Ciao, ciao.
Tschüss.
They're coming to get you, Barbara.